Willkommen zur Evangeliumsandacht am Sonntag, dem 23. November 2025, der sogenannte Ewigkeitssonntag. An diesem Tag schauen wir in die Zukunft mit einem lachenden und einem weinenden Augen, weil wir zurücklassen, aber auch neu aufbrechen dürfen. Der Wochenspruch aus Psalm 90, 12 lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir singen nun vom Lied Wir warten dein, o Gottes Sohn, die Strophen 1 und 2.
Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und ziehet dir entgegen. Du kommst uns ja zum Segen. Wir warten deine Mitgeduld in unseren Leidenstagen. Wir trösten uns, dass du die Schuld am Kreuz hast abgetragen. So können wir nun gern mit dir uns auch zum Kreuz bequemen, bis du es weg wirst nehmen.
Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Zunächst aus dem Psalm 90. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie in einem Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost und des Abends welkend verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannten Sünde sind Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zahn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Ein Gebet, Autor unbekannt. Mein Herr und Gott, wenn einmal mein Leben aufhören wird, möchte ich sagen können, dass es gut war. Wenn ich alle meine Wege zu Ende gegangen bin, möchte ich erkennen können, dass ich nicht nur im Kreis lief. So hilf du mir, gib mir Kraft. Merke auf und lass mich aufmerken. Gib mir Mut, dass ich nicht verzweifle. Hilf mir tragen, was unfertig und unvollkommen ist. Und begleite du mich bis ans Ende meiner Wege. Und sei du mir barmherzig. Amen. Das Evangelium aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. In dieser Zeit wird es mit der Himmelsherrschaft sein wie mit 10 Brautjungfern, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen handelten klug und 5 waren gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen zwar die Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten neben ihren Fackeln auch Ölgefäße mit dabei. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Und um Mitternacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Brautjungfern auf und richteten ihre Fackeln her. Die Gedankenlosen sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln sind ausgegangen. Doch diese entgegneten, das geht nicht. Unser Öl reicht unmöglich für alle. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch welches. Und während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit in den Hochzeitssaal. Dann wurden die Türen verschlossen. Schließlich kamen die anderen Brautjungfern und riefen, »Herr, Herr, mach uns auf!« Doch der Bräutigam wies sie ab. »Euch muss ich sagen, ich kenne euch nicht.« »Seid also wachsam«, sagte Jesus, »denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde.« Wir singen nun vom Lied »Lass mich, o Herr, in allen Dingen«.
Lass mich, o Herr, in allen Dingen auf deinen Willen sehn und dir mich mein. Gib selbst das Wollen und Vollbringen und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. Nimm meinen Leib und Geist zum Opfer hin. Dein Herr ist alles, was ich hab und bin.
Gedanken zu dem schon gehörten Evangelium aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Ich lese nachher noch die Luther-Übersetzung. Man stelle sich das mal vor. Man ist irgendwie eingeladen und steht vor der Tür und wird nicht hereingelassen. Man hat sich so darauf gefreut, an dem Fest teilnehmen zu dürfen. Man weiß sicher, dass man eingeladen ist, weil man ja angeblich dazugehört. Eine Eintrittskarte und einen Rechtsanspruch hat man nicht erkauft oder erhalten. Aber war man nicht mit allen anderen eingeladen, vorbeizukommen? Wie lange hat man sich darauf gefreut und vorbereitet? Und dann das bittere Ende. Der Einlass wird einem nicht gewährt. Und zwar mit dem Satz, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr denn? Man ist angezogen wie die anderen, man ist ausgestattet wie die anderen, man hat sich vorbereitet wie die anderen und die anderen dürfen hinein, aber man selbst steht irgendwie wie abgewiesen und gehört nicht dazu. Ob als Kind auf dem Spielplatz, ob als Erwachsener in der Kneipe, ob als Jugendlicher im Chat, ob als Freundin gegenüber den Freundinnen oder im WhatsApp oder als langjähriger Mitarbeiter, der nun entlassen wird, oder als Rentner, der im Altenheim immer irgendwie alleine sitzt. Jeder von uns hat den Text schon gehört und gepredigt bekommen, von den fünf klugen und von den fünf sogenannten törichten Jungfrauen. Lassen wir diese echt üble Geschichte über Hoffnung und Hoffnungslosigkeit noch einmal uns zu Gemüte führen, obwohl wir sie schon im Evangelium nach einer anderen Übersetzung gehört haben, nun Matthäus 25, 1-13 nach der Luther-Übersetzung. Dann wird das Himmelreich gleich 10 Jungfrauen sein, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein extra Öl mit. Die Klugen aber nahmen extra Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns auch nicht und euch genug sein. Aber geht zu den Händlern und kauft euch selbst neues Öl. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, »Herr, Herr, tu uns auf!« Er antwortete aber und sprach, »Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.« Gott ist also ein Gott der Liebe? Ist es so, wenn man diese Geschichte hört? Tja, scheinbar nicht für alle. Und diese Botschaft zieht sich komplett durch das gesamte Evangelium in den einzelnen Evangelien. Wer anderes behauptet, ist töricht. Denn nicht alle werden in die Liebe Gottes aufgenommen. Und darum geht es. Bist du töricht? Also bist du töricht im Leben, in deinem Handeln, in deinem Denken, in deinem Hoffen, in deinem Reden und in deinem Leben, bist du töricht? Dass innerhalb der Theologie immer wieder darüber hinweggelesen wird, dass es Kluge und Törichte gibt, macht die Theologie irgendwie nicht besser. Es lässt vielmehr die Frage entstehen, ist auch die Theologie nichts anderes als töricht? Oder kann Kirche töricht sein? Kann ein Volk, eine Nation, eine Gruppe? Oder können Kirchen wirklich töricht sein? Die Antwort des Evangeliums ist so klar wie heute an die fünf törichten Jungfrauen. Ja, ihr seid töricht. Die Theologie, die Pfarrpersonen, die Kirchen, die Gruppen, die Menschen, die Völker und die Staaten können töricht sein. Darum geht es im gesamten Evangelium. Bist du töricht? Ein Tor oder eine törichte Person ist ja jemand, der nicht nachvollziehen kann, solange er dieses, was er erlebt, dann nicht erlebt hat. Der Tor oder die Torin erkennt erst, nachdem sie in den Brunnen gefallen ist. Törichte oder die Torin kann die Situation nicht abschätzen und somit ist die Torheit das Gegenteil von Weisheit, Klugheit oder Schlauheit. Also, das gesamte Evangelium ist darauf ausgerichtet, den Menschen seine Einfalt, seine Torheit, seine Beschränktheit, seine Uneinsichtigkeit, bevor er diese Uneinsichtigkeit erlebt hat, deutlich zu machen. Wie am Beispiel der klugen Jungfrauen gilt es vorzubeugen. Vorzubeugen, dass man nicht töricht ist, weil man etwas, bis man es erlebt, nicht wahrhaben will. Ich weiß, dass viele mich wieder dafür beschuldigen werden, mit Kirche, Theologie und Pfarrperson hart ins Gericht zu gehen, weil ich Kirche und Theologie und Pfarrperson nicht für minder töricht halte als die Menschen selbst. Denn auch Kirchen und Theologie und Pfarrpersonen wollen häufig etwas nicht wahrhaben. Und ihre Einschätzungen und Erfahrungen sind irgendwie derart töricht, bis die Ereignisse eingetreten sind. Aktuell wird gejammert, dass man nicht genügend Pfarrpersonen hätte, nicht genügend Geld, nicht genügend Gottesdienstbesucher, nicht genügend Ernte. Warum wohl? Weil man töricht war, nicht selbst zu säen. Denn man hat sich nur um sich selbst gekümmert, statt mit klarem Verstand die Zukunft in den Blick zu nehmen. Ich kann das deshalb so deutlich sagen, weil es in der Betriebswirtschaft einen Begriff dafür gibt, nämlich Strategie. Plötzlich hat man keine Pfarrperson mehr, obwohl man seit 1980-90 weiß, wie viele Personen wann in Pension gehen. Obwohl man dieses seit über 25 Jahren weiß. Naja, man hat Geld verbraucht für Personalkosten, statt die Gebäude, die Rahmenbedingungen attraktiv und interessant zu machen. Man hat sich nicht angemessen fortgebildet für diese Kirchen, für die Aufgaben, sondern mit irgendwelchem anderen Zeugs, was die Menschen vielleicht draußen nicht hören wollen. Ist man wirklich auf die Menschen zugegangen oder nur in seine eigene Stelle, in sein eigenes Denken, in seine eigene Theologie, die man glaubt, als wichtig zu erachten? Und hat man nicht auch sein Leben damit gefrustet, weil man mit dem, was man hat, zufrieden war? Oder eben töricht? Man hat nur das Jetzt im Blick gehabt, wie im Buddhismus oder bei Yin und Yang, dass man jetzt im Einklang mit dem, was man selbst glaubt, leben zu können, leben zu müssen. Man hat vergessen, dass Jesus von Schätze sammeln im Himmel für die Zukunft redet, vom Säen, damit es Ernte geben kann, statt sich selbst und für sich selbst jetzt zufrieden zu sein, während man eben nicht am zukünftigen Reich Gottes baut. Wie soll denn ein Reich Gottes kommen, wenn die Menschen dafür nicht bauen? Aber so ist die neue Theologie mit ihren neuen Menschen, die noch nie gesät, gepflückt, sich Wind und Wetter im Leben und in der Kirche ausgesetzt haben. Bist du töricht? Das ist eine einfache Frage, die jede und jeder von uns selbst beantworten kann. Nur die nicht, die es nicht glauben wollen. Und dann, wenn sie in den Brunnen fallen, es zu spät ist. Wie? Ich gehe in Pension. Dann brauche ich ja eine Wohnung, für die ich mich selbst kümmern muss. Bin ich töricht? bist du töricht? Und das ist die Frage, die Gott uns und Jesus besonders in dem Evangelium stellt. Bist du töricht, wenn es um Gott geht und das Reich, an dem wir zu bauen haben, damit wir einst dort einziehen können und eben nicht abgewiesen werden? Also, bin ich töricht? Bist du töricht? Und welche Frage kann man mehr als die Kernfrage alles Evangelischseins bezeichnen? Bist du töricht? Bin ich töricht? Amen. Wir singen nun vom Lied Gott für mich so drehte die Strophen 1 und 2.
Ist Gott für mich so drehte, gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und Widersacherer? Und weiß und glaub ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei. Und dass in allen Fällen er mir zur Rechten steht und dämpfe Sturm und Welle und was mir bringet weh.
So wollen wir ein Gebet sprechen. Herr, schenke du uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit, der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache du uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldiger. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun den Kanon Ausgang und Eingang.
Ausgang und Eingang, Anfang und Ende, liegen bei dir, Herr, füll uns die Hände. Ausgang und Eingang, Anfang und Ende, liegen bei dir, Herr, füll uns die Hände. Ausgang und Eingang, Anfang und Ende, liegen bei dir, füll uns die Hände.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben. Kyrie, Kyrie, eleison.